Die vier Verdächtigen. Die Unterhaltung drehte sich weiter um unentdeckte und unbestrafte Verbrechen. Jeder der Anwesenden äußerte der Reihe nach seine Meinung. Colonel Bantry, seine rundliche, liebenswürdige Frau, Jane Hellier, Dr. Lloyd und sogar die alte Miss Marple. Nur eine Person äußerte sich nicht dazu, und das war die Person, die sich nach Ansicht der meisten Leute am besten dazu eignete. Sir Henry Clithering, Ex-Kommissar von Scotland Yard, saß schweigend da und drehte an seinem Schnurrbart oder streichelte ihn vielmehr. Dabei schmunzelte er, als ob ein heimlicher Gedanke ihn köstlich amüsiere. »Sir Henry«, wandte sich Mrs. Bantry zu guter Letzt an ihn, »wenn Sie nicht bald Ihren Mund auftun, fange ich an zu schreien. Gibt es nicht eine ganze Menge Verbrechen, bei denen der Täter unbestraft entkommt?« »Sie denken an die Schlagzeilen in den Zeitungen, Mrs. Bantry. Scotland Yard wieder auf falscher Fährte. Und dann folgt eine Aufzählung von ungesühnten Verbrechen, die vermutlich in Wirklichkeit nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen, nicht wahr?« meinte Dr. Lloyd. »Ja, das stimmt. Die Hunderte von Verbrechen, die aufgeklärt und deren Täter bestraft worden sind, werden selten besungen. Aber das ist nicht der strittige Punkt, nicht wahr? Unentdeckte Verbrechen und ungesühnte Verbrechen sind zwei verschiedene Dinge. Unter die erste Kategorie fallen alle Verbrechen, von denen Scotland Yard niemals etwas erfährt, Verbrechen, die begangen werden, ohne dass jemand etwas davon weiß. »Aber die Zahl solcher Verbrechen ist wohl nicht sehr groß«, meinte Mrs. Bantry. »Haben Sie eine Ahnung?« »Sir Henry, das ist doch nicht Ihr Ernst!«
»Ich möchte sagen«, bemerkte Miss Marple nachdenklich, »dass die Zahl sehr beträchtlich sein muss.«
Die charmante alte Dame mit ihrer ruhigen, altjüngferlichen Art machte diese Feststellung in äußerst gelassenem Ton.
»Aber meine liebe Miss Marple«, rief der Colonel erstaunt.
»Natürlich gibt es eine Reihe von dummen Leuten, und dumme Leute fallen meistens herein. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel kluge Leute. Und es überläuft einen ganz kalt, wenn man daran denkt, was sie alles fertigbringen können, falls sie nicht tief eingewurzelte Prinzipien haben.«
»Ja«, stimmte Sir Henry zu, »es gibt sehr viele Leute, die nicht dumm sind. Wie oft kommt ein Verbrechen nur an den Tag, weil jemand unglaublich gestümpert hat, und jedes Mal fragt man sich, hätte man je etwas davon erfahren, wenn die Sache nicht verpfuscht worden wäre?«
»Das ist aber eine sehr ernste Angelegenheit, Clithering«, bemerkte Colonel Bantry. »In der Tat eine sehr ernste Angelegenheit.«
»Meinen Sie?«
»Ach, was soll das heißen, meinen Sie? Natürlich ist die Sache ernst.«
»Sie sagen, der Verbrecher kommt ungestraft davon. Ist das aber so? Vielleicht wird er nicht vom Gesetz bestraft. Aber der Zusammenhang von Ursache und Wirkung gilt auch außerhalb des Gesetzes. Jedes Verbrechen birgt seine eigene Strafe in sich. Das ist vielleicht ein Klischee, aber meiner Ansicht nach trifft es zu.«
»Möglich, möglich«, erwiderte Colonel Bantry. »Aber das beeinträchtigt nicht den Ernst der Frage.«
Er brach in einiger Verlegenheit ab. Sir Henry Clithering lächelte. 99% der Menschen sind zweifellos ihrer Meinung«, sagte er. »Aber wissen Sie, in diesen Fällen ist die Schuld nicht so wichtig wie die Unschuld. Das macht sich niemand so richtig klar.«
»Das verstehe ich nicht«, erklärte Jane Hellier. »Aber ich«, sagte Miss Marple. »Als Mrs. Trent entdeckte, dass eine halbe Krone aus ihrer Handtasche verschwunden war, hatte Mrs. Arthur, die Putzfrau, am meisten darunter zu leiden. Die Trents hatten sie natürlich in Verdacht, aber da sie freundliche Menschen waren und wussten, dass sie eine große Familie und einen Trinker zum Mann hatte, wollten sie die Sache nicht aufbauschen. Aber ihre Einstellung ihr gegenüber änderte sich, und sie ließen das Haus nicht mehr in ihrer Obhut, wenn sie verreisten, wodurch sie natürlich einen ziemlichen Verdienstausfall hatte. Und andere Leute wurden dadurch ebenfalls in ihrem Verhalten ihr gegenüber beeinflusst. Und dann stellte es sich plötzlich heraus, dass es die Gouvernante war. Mrs. Trent sah durch eine Tür ihr Spiegelbild, der reinste Zufall, obgleich ich es lieber Vorsehung nenne, und das ist es, glaube ich, was Sir Henry im Sinn hat. Die meisten Menschen würden sich nur dafür interessieren, wer das Geld nahm
Und es war gerade die unwahrscheinlichste Person, genau wie in Detektivgeschichten. Aber die Person, für die es die Hölle auf Erden bedeutete, war die arme Mrs. Arthur, die ganz unschuldig war. Das hatten Sie doch gemeint, nicht wahr, Sir Henry?
Ja, Miss Marple, Sie haben wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Putzfrau in dem von Ihnen erwähnten Beispiel konnte noch von Glück reden. Ihre Unschuld wurde erwiesen. Aber andere müssen ihr ganzes Leben lang unter der Last eines Verdachtes leiden, der wirklich ungerechtfertigt ist.
»Haben Sie etwa einen besonderen Fall dabei im Sinn, Sir Henry?« fragte Mrs. Bantry verschmitzt.
»Allerdings, Mrs. Bantry. Ein merkwürdiger Fall. Ein Fall, bei dem wir glauben, dass ein Mord begangen worden ist und bei dem wir keinerlei Chancen haben, es je beweisen zu können.«
»Gift, wahrscheinlich«, hauchte Jane. »Etwas, das keine Spuren hinterlässt.«
Sir Henry schüttelte den Kopf. »Nein, nicht das geheimnisvolle Pfeilgift der südamerikanischen Indianer. Ich wollte, es wäre etwas derartiges. Wir haben es mit etwas zu tun, das weit prosaischer ist. In der Tat so prosaisch, dass keine Hoffnung besteht, den Täter zu überführen. Es handelt sich um einen alten Herrn, der die Treppe hinunterfiel und sich das Genick brach. Einer jener bedauerlichen Unfälle, die jeden Tag vorkommen können.«
»Aber was ist in Wirklichkeit geschehen?«
»Wer kann das sagen?« Sir Henry zuckte die Achseln. »Ein Stoß von hinten, ein über die Treppe gespannter und nachher sorgfältig entfernter Bindfaden, das werden wir niemals erfahren.«
»Aber sind Sie der Ansicht, dass es kein Unfall war?«
»Warum?« fragte Dr. Lloyd. »Das ist eine reichlich lange Geschichte, aber...« »Nun ja, wir sind unserer Sache ziemlich sicher.« Wie gesagt, besteht leider keine Chance, den Täter zu überführen. Das Beweismaterial ist zu fadenscheinig. Aber da ist die andere Seite des Falles zu berücksichtigen. Die Seite, von der wir vorhin sprachen. Es handelt sich nämlich um 4 Personen, die diese Tat begangen haben könnten. Eine davon ist schuldig. Die anderen 3 sind unschuldig. Und wenn die Wahrheit nicht an den Tag kommt, ruht auf den anderen 3 der schreckliche Schatten des Verdachts.
»Ich glaube«, schlug Mrs. Bantry vor, »es ist besser, wenn Sie uns Ihre lange Geschichte erzählen.«
»Ich brauche sie ja nicht so ausführlich zu schildern«, meinte Sir Henry. »Auf jeden Fall kann ich den Anfang abkürzen. Es handelt von einer deutschen Geheimgesellschaft, der Schwarzen Hand, etwas Ähnliches wie die Camorra oder was die meisten sich unter Camorra vorstellen. Sie arbeitet mit Erpressung und Terror. Die Geschichte fing kurz nach dem Kriege an und verbreitete sich in erstaunlicher Weise. Zahllose Menschen fielen ihr zum Opfer. Den Behörden gelang es nicht, sie auszurotten, denn ihre Geheimnisse wurden ängstlich gehütet und es war fast unmöglich, jemanden zu finden, der sich dazu bewegen ließ, sie zu verraten. In England wusste man nicht viel darüber, aber in Deutschland übte die Gesellschaft eine höchst lähmende Wirkung aus. Letzten Endes wurde sie durch die Anstrengung eines einzigen Mannes aufgespürt und zerstreut. Dieser Mann hieß Dr. Rosen. Und er hatte einst eine prominente Rolle im Geheimdienst gespielt. Er wurde Mitglied der Gesellschaft, konnte auf diese Weise bis in ihre innersten Kreise vordringen und führte so ihren Untergang herbei. Infolgedessen war er ein gezeichneter Mann und man hielt es für ratsam, dass er Deutschland verließ, wenigstens eine Zeit lang. Er kam nach England und wir erhielten von der Berliner Polizei den Bericht über ihn. Mit mir hatte er eine persönliche Unterredung. Er war sehr gelassen und gefasst und hegte nicht den geringsten Zweifel darüber, was die Zukunft für ihn barg. »Sie werden mich schon kriegen, Sir Henry«, sagte er, »darüber bin ich nicht im Zweifel.« Er war ein kräftiger Mann, mit einem guten Kopf und einer tiefen Stimme. Ein leichter Akzent verriet seine eigentliche Nationalität. »Das steht fest. Aber es macht nichts, ich bin darauf gefasst. Dieses Risiko bin ich eingegangen, als ich die Aufgabe übernahm.« Ich habe mein Vorhaben ausgeführt. Die Organisation kann niemals wieder zusammengeschweißt werden. Aber viele ihrer Mitglieder sind auf freiem Fuß. Und sie werden sich auf die einzige Art und Weise rächen, die ihnen zu Gebote steht. Sie werden mir das Leben nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich möchte gern, dass die Spanne Zeit, die mir bleibt, recht lang sei. Ich sammle nämlich zwecks späterer Veröffentlichung sehr interessantes Material, das meine Lebensarbeit darstellt. Ich möchte, wenn irgend möglich, diese Aufgabe zu Ende führen.